eure Nasen bleich und klein. Ihr blendet geduckt den Pfad entlang. Die Hölle bricht heut Nacht herein.
Heute Nacht ist die Hölle klar und kalt. Die zerklüftete Westküste von Ellesmere Island schmiegt sich nahtlos an die riesigen Packeisfelder der arktischen See. Es ist ein einsamer Ort. Von Süden her wehen die gedämpften Rufe einer Herde Moschu-Ochsen. Ihr zerfranstes, schneebedecktes Fell hängt in braunen Zotteln an ihnen herab und wirbelt im eisigen Wind mit den Schneeflocken um die Wette. Es wirkt, als hätte die Arktis ihnen Bärte wachsen lassen. Selbst Eisbären wagen sich nicht so weit nach Norden. Und doch, nur ein paar Kilometer von der Küste, auf dem offenen Packeis, stapfen vier Gestalten und ein paar Hunde über die zerklüfteten Presseishügel.
Greens Augen sind entzündet und Max' Gesicht ist schwarz von der Kälte. Seine Finger sind längst taub und Green zittert so sehr mit den Zehen, dass sich seine Plompen lösen. Itukusuk und Piukatuk sehen nicht besser aus. Die beiden Inukuit sind lange Märsche im Eis gewohnt, doch auch sie stehen am Rande der Erschöpfung. Ihre Schlitten lassen sich nur schwer durch das Labyrinth aus aufgetürmten Schneemassen und offenen Spalten ziehen. Mittlerweile stirbt fast jeden Tag einer der Hunde an Entkräftung. Schon lange gibt es kein frisches Fleisch mehr und ihr Öl wird immer knapper. Sie können nur noch ein paar Tage nordwärts, dann müssen sie umkehren.
Zu zehnt waren sie vor einem Monat von Grönland aus aufgebrochen, um das sagenumwobene Crookerland endlich zu kartieren. Schon so oft wurden seine fernen Küsten von Entdeckern gesichtet, doch niemand hat es je betreten. Mac und Green sind fest entschlossen, die Ersten zu sein. Ihre beiden Begleiter teilen diesen Optimismus nicht. Abends, wenn sie sich in einem hastig erbauten Iglu in ihre nassen Schlafsäcke zwängen, flüstern die beiden Männer in einer fremden Sprache miteinander. Sie sind die letzten verbliebenen Inukuit der Gruppe. Die anderen waren schon vor Wochen einer nach dem anderen umgekehrt, sei es aus Erschöpfung oder aus dem Wissen, dass diese Expedition dem sicheren Tod entgegensteuert.
Eigentlich ist es viel zu spät, um jetzt noch auf dem offenen Packeis zu reisen. Der Frühling naht und die Sonne bricht den Untergrund in breite Rinnen aus offenem Wasser. Die vier Männer sind fast 100 Kilometer vom Festland entfernt. Itukusuk und Piukatuk werden unruhig. Niemand mit ausreichend Verstand würde jetzt noch weiterziehen. Das tun nur Besessene. Und vielleicht sind die beiden Amerikaner wirklich verrückt geworden. Gestern haben sie Proviant von dem Schlitten geworfen, um schneller zu sein. Dabei sind sie jetzt schon mehr als knapp an Lebensmitteln.
Am 21. April 1914 lichtet sich der Nebel und die Gruppe starrt in der tiefstehenden Morgensonne nach Norden. Mit erfrorenen Fingern friemelt Mac ein Fernglas aus der Tasche und hält es sich vor die entzündeten Augen. Sie sind 500 Kilometer vom Nordpol entfernt, mitten auf dem offenen Packeis. Mac zuckt zusammen. Da! Am Horizont erheben sich schneebedeckte Felsen. Er erkennt Täler und Gletscher und riesige Berge, soweit das Auge reicht. Green grinst ihn an. Wir haben es, sagt er.
Die Inukuit grinsen nicht. Lange blicken sie nach Norden und schweigen. Schließlich dreht sich Piukatuk um. Sein Gesicht ist ernst. Puyok, sagt er leise. Nebel auf Inuktun. Doch Mac und Green schieben die Zweifel zur Seite. Das Land ist klar und deutlich zu erkennen. Nur ein schmaler Streifen Packeis trennt sie noch von einer schier unglaublichen Entdeckung. So raffen die Männer ihre letzte Kraft zusammen und stapfen in Richtung der schneebedeckten Berge, bis ihre Silhouetten im Nebel verschwinden.
Der Wahnsinn naht, doch niemand schreit. Zu kalt und nass das weiße Kleid. Ein Machtspiel tobt, der Mensch vergeht. Dort, wo das Eis die Welt umdreht.
Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Ich bin Ole.
Ich bin Tore und Ole, hast du als Kind den Knopf gelesen?
Gelesen und geguckt. Ich glaube, das lief immer auf Kika.
Oh ja, stimmt. Es gab diese Kika-Serie auch, ne? Und kannst du dich noch dran erinnern? Es gibt ja die Wilde 13, das sind diese Piraten.
Stimmt,
und
ja.
Die leben...
Die 12 waren, glaube ich, ne?
Stimmt, also. Die konnten nicht zählen. Ja, ja, genau. Die haben sich immer verzählt, ja, weil der Chef sich immer zweimal gezählt hat.
Nice, ja.
Und die leben auf einem Land. Sie nennen das Land, was nicht sein darf.
Oh, okay, okay.
Und... So ein bisschen habe ich da während der Recherche dran gedacht heute für die Folge, weil wir sprechen heute über ein Land, was sein muss, aber vielleicht gar nicht ist. Also eigentlich genau das Gegenteil vom Hauptquartier der Wilden 13.
Was für eine philosophische Einleitung. Ja, willkommen zurück. Heute geht's mal wieder um eine Arktis-Expedition. Wir haben uns ziemlich viel Zeit gelassen.
Ja, aber dafür, dass unser Herz für die Antarktis und die Arktis schlägt.
Es wird mal wieder Zeit.
Wir erzählen heute die Geschichte von einer Gruppe aus Inukuit und Amerikanern, die aufbrechen, um ein mysteriöses Land weit im Norden zu kartieren.
So eine irre Expedition. Am Ende dauert sie sogar 4 Jahre und es geht unglaublich viel schief.
Am Ende passiert sogar ein Mord, der bis heute ungeklärt ist. Und weil wir das alles nicht in eine Folge packen wollten, ist das hier die erste von 2 Folgen zu dieser wahnsinnigen Reise.
Wir erzählen auch diese Expedition, wie immer bei Wild und Fremd, ganz eng an den persönlichen Tagebucheinträgen und Briefen der Menschen, die einfach so ins Unbekannte gezogen sind.
Das war bei unserer Hauptperson heute auch gar nicht so einfach, denn er hat eine ziemliche Sauklaue.
Hot Take, ich glaube, seine Tagebücher, vor allem während dieser Schlittenreise, waren die schwersten, die wir jemals entziffert haben.
Dafür sind sie, zumindest bis jetzt, noch nie vorher transkribiert und ins Deutsche übersetzt worden.
Hallo, wir sind kleine Pioniere, also mal wieder, auch wenn uns das die ein oder andere Nacht in der Bib gekostet hat.
Wer genau unsere Hauptperson heute und auch in der nächsten Folge sein wird, verraten wir euch gleich. Aber erstmal müssen wir darüber sprechen, was dieses Crookerland eigentlich ist und wie es zum ersten Mal gesichtet wurde.
Dafür reisen wir in die Vergangenheit, ins Jahr 1906, also 7 Jahre bevor die Crookerland-Expedition abreist, und fast genau an die Stelle, an die Mac Green und die Inukuit im Intro der Folge sind.
Genauer gesagt ans Cap Colgate am Rande der Arktischen See, am 21. April 1906.
Robert E. Peary steht auf dem endlosen Schnee des Polarmeeres. Eiskalte Luft schiebt sich in seine Lungen und drückt seinen Brustkorb zusammen, als wäre er bis auf den Meeresgrund getaucht. Minus 60 Grad liegen in der Luft, selbst ohne den Sturm, der das Land so oft heimsucht. Auf dem Quecksilberthermometer haben sich weiße Flocken gebildet. Die genaue Temperatur kennt Peary nicht. Er weiß nur, dass es kälter ist als minus 39 Grad. Denn dann friert das Thermometer ein.
Nebel hängt in Fetzen in der Luft. Die Stille hämmert in den Ohren. Alles in Sichtweite wirkt erstarrt, leblos. Doch Peary winkt seine Männer weiter. Die Zahlen in seinem Logbuch verraten ihm, dass er sich bei 87 Grad nördlicher Breite befindet. Sie sind damit die nördlichsten Menschen der ganzen Erde. 200 Meilen trennen die Männer noch vom Nordpol. Im Vergleich zu den vorherigen Leistungen der Gruppe eigentlich ein Klacks. Nach Tagen des erbitterten Schiebens und Ziehens stoßen die Männer auf eine unüberwindbare Barriere. Der Styx.
Ein breites Band an offenem Wasser, das ihren Weg kreuzt. Benannt nach dem mythischen Fluss, der die Welt der Lebenden von dem Totenreich trennt. Wie eine unsichtbare Falle, die einen zurückwirft, wann immer man glaubt, den Sieg schon in der Hand zu haben. Und obwohl sie den Namen schon tausendmal gehört haben, bleibt die Bedeutung auch für die Männer dieselbe. Sie erklärt Stillstand. Peary steht vor einer unsichtbaren Mauer. Kein Eis, kein Land, kein Fortschritt.
Eine quälende Woche verstreicht, bis das Eis sich endlich zusammenzieht und eine fragile Brücke über den Styx bildet. Doch kaum sind sie drüber, wird das Wetter noch schlimmer. Die Stürme, die aus der Arktis kommen, schlagen wie ein Hammer auf das Lager. Der so ersehnte Fortschritt wird in einem Augenblick wieder zurückgeworfen. Die Männer müssen ihre Schlitten über das Chaos schieben. Meter für Meter, Stunde um Stunde. Jede Bewegung kostet so viel Kraft wie der Aufstieg auf einen Berg.
Peary, der selbst an den Grenzen seiner physischen Kräfte kämpft, sieht es auf den Gesichtern seiner Männer. Sie sind ausgezehrt, vom Wind gezeichnet. Sogar die Stärksten unter ihnen sehen aus, als hätten sie die letzten Tropfen ihres Lebens verbraucht. Peary selbst ist kaum wiederzuerkennen. Seine linke Wange ist von Frostbeulen übersät, Blasen quellen auf seinen Füßen. Die Zehen, acht davon nur stumpfe Überreste von amputierten Gliedmaßen, pochen vor Schmerz.
Das Essen ist nahezu aufgebraucht. Die Hunde winseln vor Hunger, ihre Knochen sind sichtbar, ihre Leiber leer. Peary lässt sechs von ihnen schlachten, um die Überreste an die anderen zu verfüttern. In einem Umkreis von 300 Meilen gibt es keine Robben, keine Karibus. Keine Hoffnung auf Wild. Der Hunger ist das größte Monster, was sie bekämpfen müssen. Er lässt die Reise langsamer werden und eine langsame Reise bedeutet den Tod.
Die Zeit läuft ab. Peary hat den Spielraum auf das Äußerste ausgereizt. Mit einem letzten, schweren Atemzug greift er unter seinen Pelzmantel und holt eine Flagge hervor, das Symbol seines Traums. Es ist eine amerikanische Seidenflagge, die ihm seine Frau vor 15 Jahren geschenkt hat. Sie hat ihm diese Flagge als Trophäe mitgegeben, für den Tag, an dem er den Pol erreichen würde. Doch der Pol ist nicht mehr erreichbar.
Der Rückzug wird zu einem erbitterten Kampf ums Überleben. Die Männer haben kaum noch Vorräte. Schlitten werden verbrannt, Hunde geschlachtet, um die Reise fortsetzen zu können. Als sie endlich ihr Schiff erreichen, sind nur noch 41 von 120 Hunden am Leben. Die Männer sind erschöpft, blind vor Schnee und körperlich am Ende. Peary wirft seine stinkende Pelzkleidung auf das Achterdeck, badet, isst und bricht zusammen.
Peary wurde, wie ganz viele Menschen auch, vor Beginn der Reise gesponsert von ganz verschiedenen Leuten. Und klar, die warten jetzt natürlich auf Rückmeldung, vor allen Dingen vielleicht auf eine Erfolgsmeldung vom Entdecker, so etwas wie, hey, der ist der erste Mensch am Nordpol.
Ja, und das hat er jetzt nicht geschafft. Peary ist zu dem Zeitpunkt schon extrem alt. Er hat seinen Sponsoren eigentlich alles versprochen und kommt mit leeren Händen nach Hause.
Ja, wir haben ein Zitat vorliegen, da sagt er, alles, was ich vor mir sehe, die prächtige, sonnenbeschienene Wildheit, ist mein. Weil ich es entdeckt habe, es mir zugeschrieben wird und auf ewig mit meinem Namen verbunden wird.
Ja, das da ist muss so ein
ich,
richtiges...
Ich. Ja. Mein. Ja. Natur gehört mir.
Ja,
also, ja. Ja, aber ich finde, also man merkt halt an diesem Zitat, wie unglaublich wichtig es Peary ist, dass sein Name halt mit Dingen verbunden wird, die im Norden entdeckt werden.
Genau, der geht nicht ohne Entdeckung. Peary will was entdecken und Peary will in jedem Geschichtsbuch dieser Welt stehen.
Ja.
Die Mannschaft hat sich jetzt auf dem Schiff versammelt, es ist aber noch zu fest das Eis, um jetzt schon loszufahren, deshalb hängen sie noch ein paar Monate fest.
Und währenddessen packt Peary erneut seine Sachen zusammen, obwohl sie eigentlich noch komplett fertig von der Reise sind, trotzdem plant er schon seine nächste Expedition und bricht am 2. Juni mit einem kleinen Team auf.
Der geplante Kurztrip wird zu einer Reise durch nassen, matschigen Schnee. Doch Peary lässt sich nicht aufhalten, weil klar, ohne Entdeckung wird er nicht heimkehren.
Als sie Kap Thomas Hubbard erreichen, schreibt Peary erneut in sein Tagebuch. In der Ferne sieht er eine Landmasse, die in keiner Karte der Welt eingezeichnet ist. Er benennt sie nach einem seiner Geldgeber, dem Bankier George Crooker, zu Crookerland. Seinen Vermutungen zufolge liegt Crookerland etwa 200 Kilometer über der nördlichsten Insel Kanadas.
Okay, jetzt könnte man sagen, da erzählt so ein abgehalfterter, ruhmgeiler Polarforscher mit über 50.
Das muss man sagen, Peary ist zu dem Zeitpunkt schon über 50, ne?
Also nicht mehr in seinem besten Entdeckeralter.
Nee.
Über ein angebliches Land oder sogar einen Kontinent im hohen Norden, den er selbst nicht mal betreten haben will.
Aber die Existenz von so einer Landmasse wird damals schon seit Jahrhunderten von der Wissenschaft vermutet. Im alten Griechenland gab es die Theorie vom sogenannten Hyperborea, das Land hinter dem Ort, wo der Nordwind geboren wird. Echt cooler Name auch irgendwie. Und daher kommt auch dieser Fluss, dieser Sixt.
Das stammt ja aus der gleichen Mythologie, also was Mythisches dahinter. Und ich glaube, die Arktis löst auch eine riesige Faszination aus. Die war ja zu Peary's Zeiten immer noch teilweise unkartiert, niemand war wirklich am Nordpol und ich glaube, das heizt solche Spekulationen nochmal richtig an.
Und Peary entdeckt auf diesen Expeditionen, aber auch davor, immer wieder Fuchs- und Tierspuren, hunderte Kilometer weit entfernt von jeder bekannten Landmasse. Und als er sich die Spuren näher anschaut, findet er kleine Sandkörner da drin.
Andere Entdecker beobachten Vögel, die von Franz Josef Land nach Norden fliegen, irgendwohin noch weiter nördlich, wo niemand genau weiß, was dort liegt. Indigene Völker erzählen sich Geschichten von einem Land, das nördlicher als Kanada liegt.
Und es gibt sogar wissenschaftliche Studien zu diesem Land so weit im Norden. 1904 zum Beispiel wurde in der National Geographic eine Studie veröffentlicht. Da legten Wissenschaftler dar, dass es an den Strömungsverhältnissen, die dort im arktischen Meer herrschen, eigentlich klar sein muss, dass dort noch eine riesige Landmasse ist, die gewisse Wassermassen blockiert und gewisse Strömungen verursacht. Dieser Wissenschaftler sagt, es muss ungefähr so groß sein wie Grönland.
Grönland ist richtig groß.
Ja.
Also, auf der Karte diese Bedeutung nochmal ein.
Ja,
Grönland
ist
wahnsinnig riesig.
Also ist klar, die Projektion auf der Karte ist ja auch ein bisschen verfälscht. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Haben wir das? Ja, das ist, wir gucken uns das ja 2D an. Eine 3D-Karte sich 2D anzugucken ist immer schwierig. Ja.
Mercator-Projektion, Hashtag. Aber trotzdem ist Grönland noch die größte Insel der Welt. Und stell dir vor, da ist ein Land noch weiter nördlich, was so groß ist wie die größte Insel der Welt.
Ja, und jetzt endlich sichtet jemand diese Landmasse und beschreibt sie. Man weiß also, okay, da ist wirklich was. Es muss eben nur noch kartiert und endlich betreten werden. Die ganzen Zeitungen spekulieren, dass da völlig andere Tierarten leben könnten oder sogar unentdeckte Völker.
So, Ole. Und ich glaube, jetzt sollten wir mit unserer eigentlichen Geschichte beginnen. Nämlich mit der Expedition, die dieses mysteriöse Land, diesen merkwürdigen Kontinent so weit im Norden endlich betreten und kartieren soll.
Die startet erst 7 Jahre später, aber sie soll endlich Klarheit schaffen. Und ich glaube, jetzt wird es auch Zeit, unseren Protagonisten für diese Reise vorzustellen.
Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal selbst zu Wort kommen. Und zwar in einem Brief, den er, bevor die Expedition losgeht, in den ganzen Vorbereitungen, die natürlich machen müssen, an eine Buchgroßhandlung schreibt, weil er Tagebuchmaterial braucht.
Illinois, 1. April 1913. An A.C. McClurk und Co., Buchgroßhandlung in Chicago. Meine Herren, meine Auffassung von einem nützlichen Tagebuch sieht wie folgt aus. Eine Seite pro Tag, unlinierte Seiten, gute Papierqualität und eingebunden in schwarzes, flexibles Leder. Ich möchte es als persönliches Tagebuch nutzen, um meine Eindrücke der Natur, unserer Aktivitäten und der Persönlichkeiten unserer Gruppe festzuhalten. Wir werden 3 lange Jahre weit weg von jeglicher Zivilisation leben. Unter den unerbittlichen Bedingungen Nordgrönlands und Ellesmere Islands. Im August reisen wir ab. Ich danke Ihnen in Erwartung der weiteren Aufmerksamkeit für meine Anfrage. Walter E. Eckblaw.
Walter Eckblaw ist Geologe und 35 Jahre alt. Eigentlich hat er sogar einen Doktortitel, aber den erwähnt er kaum. Die anderen nennen ihn meistens nur Eck. Diesen Spitznamen wird er in den Tagebüchern und in unserer Geschichte auch tragen.
Eck ist also ziemlich bescheiden. Wir haben aber in dem Brief auch gesehen, dass er ganz schön perfektionistisch sein kann, selbst in so kleinen Dingen wie Reisetagebüchern.
Eck wird aber nicht der Leiter der Expedition. Dafür wählt Peary, der diese Gruppe zusammenstellt, aber selbst nicht mitkommt.
Der ist ja dann auch schon fast 60, ne?
Ich glaube, das kann er sich auch nicht mehr leisten. Nochmal was passiert,
wenn da was schief geht, dann
schwimmt das sehr nah am Tod. Genau, Peary wählt dafür den Schwimmlehrer seines Sohnes aus. Sein Name ist Mac.
Dazu kommen der Marineoffizier Green, der ist der jüngste der Gruppe, und noch ein Arzt und ein Zoologe. Und damit ist die Crew zumindest auf Seite der Amerikaner komplett.
Am 2. Juli 1913 ist es soweit. Ihr Schiff, die Diana, dampft von New York aus nach Norden. Ihr Ziel ist erstmal Grönlands Nordwestküste. Dort wollen sie ihr erstes Basislager aufbauen.
Die Diana ist voll beladen, über 2 Tonnen Schiffszwieback haben sie mitgenommen, Vollkorn aus irgendeinem Grund, kein Weizen. Ich frage mich echt, warum.
Das ist gute Frage.
Das nasty, ist noch mehr nasty.
Aber Weizenunverträglichkeit vielleicht, ne?
Oh,
das ist ein großes Thema.
Oha, das ist eine gute Idee.
Ich wusste nicht, dass es das so viel gibt und jetzt habe ich Leute kennengelernt, die das reihenweise haben und ich kann kein Brot mehr essen, wenn ich da bin. Also es gibt kein normales Brot mehr da.
Es gibt nur noch glutenfreies Brot.
Ja,
dann, ne?
Ja. Das ist nicht so mein Gefühl. Ich mag das nicht so gerne,
ja,
weil
ja.
Dieses Weizen irgendwie schmeckt.
Das ist geil, Weizen ist geil, ne?
Ja, das ist mir da zum ersten Mal aufgefallen, dass Weizen wirklich lecker schmeckt. Ja.
Weißt du, was auch lecker schmeckt? Zucker. Wir nehmen fast 1 Tonne Zucker mit. Unter anderem auch, weil Green, der Marineoffizier, so einen kleinen Japp hat auf Süßigkeiten.
Ja, ich glaube, das kann man aber in der Nähe vom Nordpol und im hohen Norden ganz gut gerne haben. Ich glaube, da stockt man so ein bisschen seine eigenen Reserven auf. Was ich irgendwie ganz crazy fand, die haben 30 dicke Bleibatterien mitgenommen.
Stimmt, die haben Batterien mitgenommen. So, 1913 ging das langsam los, dass man auch Strom mitgenommen hat.
Und dann so fette Batterien aus Blei, fand ich insane.
Sie wollen die für eine Funkverbindung und ein bisschen auch fürs Licht verwenden. Am Ende scheitert das alles und sie gehen zurück zur guten alten Öllampe. Aber da werden wir sicher später noch drüber sprechen.
Juli 1913. Es war eine raue Nacht. Wasser überall auf den Decks. Mac, Tanqueray und ich sind alle seekrank. Tanqueray hat es am schlimmsten erwischt. Neufundlands Küste ist in Sichtweite. Auf den Bergen glitzern die Gletscher. Dr. Hunt hat den ersten Eisberg entdeckt. Dieses wundervolle Blau, weich und klar wie die See, war die faszinierendste Farbe, die ich je gesehen habe. Bevor es dunkel wurde, machte Mac mit uns ein paar Gymnastikübungen.
Die Diana ist ein einziges Chaos. Der Sturm letzte Nacht hat es nicht besser gemacht. Überall stapeln sich Kisten mit Ausrüstung, Säcke voller Proviant und metallene Messinstrumente. Die Kajüten der Männer sind so vollgestopft, dass Eck sich jedes Mal zu seiner Koje hindurchgraben muss. Eine unangeschnittene Sahnetorte mit der Aufschrift Crookerland schimmelt auf einem Tisch in der Messe vor sich hin.
Die Männer haben einfach keinen Kopf für Feierlichkeiten und vielleicht auch keinen Magen dafür. Mac kann vor Seekrankheit kaum schreiben und Egg verbringt quasi jede freie Minute würgend über der Reling.
Die Diana rollt schwer durch die Wellen vor Labrador. Egg wird in seiner Koje hin und her geworfen, als plötzlich ein lautes Knarren zu hören ist. Ein Knall ertönt und das Geräusch von reißendem Holz vermischt sich mit Rufen von Deck. Panik bricht aus, als Matrosen ihre Seesäcke packen und versuchen, in die Beiboote zu flüchten. Der Kapitän erscheint auf der Brücke, das Hemd nicht richtig zugeknöpft. Aus seinem Mund steigen weiße Wolken, die nach Rum riechen. Das Schiff, die Diana, ist auf ein Riff gelaufen.
Die Vernünftigen unter den Seeleuten beginnen, Kohle aus den Luken zu schaufeln. Noch ist nichts verloren. Sie müssen die Diana bloß von diesen verdammten Felsen wieder runterkriegen. Ein paar Fischerboote kommen dem gestrandeten Schiff zur Hilfe. Mac, Green, Egg und die anderen laden einen großen Teil ihrer Ausrüstung und Vorräte von Bord auf die kleinen Kutter. Das Festland ist nur 1,5 Kilometer entfernt und so bringen sie die unzähligen Kisten, Säcke und Messinstrumente auf den Strand von Neufundland. Mittags ist die Diana so gut wie leer.
Ein zweites Schiff wird von New York aus losgeschickt, um die gestrandeten Expeditionsmitglieder einzusammeln. Währenddessen campen Egg, Mac, Green und die anderen auf einem windumtosten Kiesstrand und bewachen ihre wertvolle Ausrüstung. Sollte etwas im Sturm verloren gegangen sein, haben sie alle ein großes Problem. Doch selbst Mac hat mittlerweile den Überblick verloren. In der zweiten Augustwoche laufen sie endlich in Ita ein, einer kleinen, trostlosen Siedlung ganz im Nordwesten von Grönland.
So, und in Ita können sie sich endlich ihr Basislager aufbauen. Sie haben die Bauteile für eine fette Hütte an Bord und bauen sich so quasi eigentlich ein richtiges Camp.
Ja, dort warten sie, wie gesagt, den Winter ab, mummeln sich so ein bisschen in der Hütte ein. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir noch über eine andere Gruppe sprechen, die für den partiellen Erfolg der Expedition ganz, ganz wichtig werden wird.
Und zwar über die Inukuit. Das sind die Menschen, die dort schon seit hunderten von Jahren leben, an der Nordwestküste von Grönland. Und die sollen der Expedition helfen, weiter nach Norden zu kommen.
Und in dieser neuen Hütte kommt es zum ersten richtig guten Kontakt zwischen den Inukuit und den Amerikanern.
Donnerstag, 27. November. Heute ist Thanksgiving. Ich bin früh aufgewacht, um 12 Uhr Mitternacht, weil meine Füße so kalt waren. Ich habe beschlossen, in die Hütte umzuziehen, stickige Luft hin oder her. Tagsüber sind es minus 20 Grad. Nach dem Dinner kamen unsere Eskimos. Wir spielten zusammen und sangen bis 10 Uhr abends ihre traditionellen Lieder. Dieses Thanksgiving wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.
Trotz dieses schönen Thanksgivings gibt es natürlich auch Streit. Green und Dr. Hunt sind aus Macs Sicht gute, zuverlässige Begleiter, aber Egg und der Funker sind ihm zu wissenschaftlich.
Im Februar soll es dann endlich auf die große Reise nach Norden gehen. Dafür machen sie vorher schon kleine Testreisen mit Hundeschlitten und legen die ersten Depots an.
Es ist aber noch viel zu kalt, um den finalen Vorstoß zu wagen. Und so sitzen Mac, Egg und die anderen lange Nächte in der Hütte und planen immer wieder neu.
Ich fand's so unfassbar interessant, was man dann alles mitnimmt. Ich meine, die sitzen in der Hütte, die wissen, es steht jetzt gleich eine
sehr, sehr wichtige Reise an, in den nächsten Wochen oder Monaten, je nachdem, wann es wärmer wird. Und die überlegen jetzt richtig, was lasse ich zu Hause und was nehme ich mit? So ein bisschen wie wir damals in Schottland, als wir uns für 2 Liter Wasser und für das Zelt entschieden haben.
Was und gegen 6 Liter Wasser, ja.
Mit die schlimmste Wahl in meinem Leben war. Ganz schlimm.
Es gibt so eine Analogie von einem Polarforscher, der stundenlang in seiner Hütte sitzt und ein Seidentaschentuch in der Hand auf- und abwiegt, weil er überlegt, soll ich das mitnehmen? Wird es mir nutzen? Oder ist es zu viel Gewicht?
Genau, und wir sprechen hier über ein Seidentaschentuch, das
wiegt weniger als 1 Gramm vielleicht.
Das nichts wiegt, aber so essentiell werden kann für diese Expedition, ganz genau.
Und ich finde, das fasst das Planungsdilemma, vor dem Mac, Green Egg und die anderen stehen, sehr, sehr gut zusammen. Die wollen ITA mit fast 5 Tonnen Nahrung und Ausrüstung verlassen, verteilt auf 18 Schlitten und dann Depots über Ellesmere Island anlegen, immer weiter nach Norden.
Mac will also nicht direkt nach Norden ziehen, sondern einmal quer über Ellesmere Island und dann westliche Richtung einschlagen.
Dabei müssen sie aber den Beitstadt-Gletscher überqueren. Der zieht sich so ein bisschen wie die knöchernden, hervorstehenden Wirbel eines riesigen Kadavers über Ellesmere Island von Norden nach Süden.
Kein Plan, wie sie da hochkommen sollen. Nur Piukatuk, einer der Inukuit, war je nördlicher als dieser Koloss.
Und dann ganz im Norden, quasi am Rand des Packeises, soll sich die Gruppe ein letztes Mal splitten. Mac, Green und Egg wollen dann mit den verbleibenden Inukuit die letzte Etappe über das Packeis in Richtung Crookerland wagen.
Wegen dem vielen Proviant werden sie die meiste Zeit aber nicht auf dem Schlitten reisen, sondern ganz einfach neben ihnen hergehen müssen. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Männlichkeitsding. Ich glaube, das hatte Peary auch so ein bisschen in sich.
Ja, das war so, ich habe nichts geleistet, wenn ich auf den Schlitten fahre.
Dann hätte ich auch zu Hause bleiben
genau,
können.
Genau, dann hätte ich auch Auto fahren können oder Straßenbahn oder whatever. Ja.
Ja.
Wollen wir noch drüber sprechen, was sie jetzt so an persönlichen Sachen auch mitgenommen haben?
Super gerne. Ich glaube, wir können über Green sprechen. Dieser junge, ambitionierte und irgendwie doch so ein bisschen jungenhaft gebliebene Marineoffizier, der eine kleine Auswahl getroffen.
Genau, er nimmt mit 3 Kamiks, das sind Stiefel aus Seehundleder, und einen Sack mit trockenem Gras, um sie trocken zu halten. Das ist ein geiler Trick, oder?
Was ich interessant fand, er nimmt auch Laxative, also Abführmittel mit, verdünntes flüssiges Kokain und Schneebrillen gegen die Schneeblindheit.
Die hatten damals keine getönten Gläser oder so, das waren einfach Holzbrillen mit so einem ganz schmalen Schlitz drin, dass du halt nicht blind wirst, wenn die Sonne auf den Schnee scheint.
Sehr smart. Ganz wichtig, er hat auch Nadel und Faden und Schreibzeug dabei. Deswegen können wir euch heute auch so detailliert von dieser Reise berichten. Zudem Schneeschuhe, ein Kompass für die Navigation, einen kleinen Ölofen und ein Rasiermesser.
Unglücklicherweise aber kaum Süßigkeiten. Vor allem Green war ja so ein kleiner Sucker für süße Sachen. Und das hat ihn sehr, Eck hat das nicht gestört, der hat seinen Pemmikan gegessen, ja, so ein Schleckermäulchen, genau.
Es gibt noch ein cooleres Wort dafür, es fällt mir gerade nicht ein.
Schreibt's in die Kommentare,
schreibt's
einfach in die Kommentare.
Sie haben auch Klopapier mitgenommen, keine schlechte Idee. Du kannst ja mal raten, wie viel Toilettenpapier die pro Mann mitgenommen haben.
Also die Reise dauert natürlich, ne? Die wollen ja wirklich quasi bis nach Crookerland und es dort vielleicht sogar noch länger
also
kartieren.
Auf jeden Fall betreten.
Es sind mehrere Monate, wenn es schlecht läuft. So, wenn es richtig gut läuft, vielleicht einen Monat. Da bräuchte ich auf jeden Fall mindestens so ein Packen von Rossmann, so ein ganzen.
Ich glaube, Rossmann gab es damals.
Stimmt. Wie viel haben sie mitgenommen?
Eine Rolle pro Mann. Also sehr, sehr, sehr wenig.
Also quasi 1 Blatt pro Tag. Oder 2 Blätter pro Tag.
Ich glaube, 2 Blätter pro Tag.
2 Blätter
aber
pro Tag.
Auch das ist super, super wenig.
Das ist sehr wenig,
Ich hoffe,
stimmt.
Es war wenigstens 4-lagig. Ansonsten tut es mir wirklich leid.
Aber dann gibt es einen Rückschlag.
Ja, Eggblor wird krank.
Und auch Green beginnt sich immer wieder zu übergeben. Ecks Gesicht schwillt an. Wahrscheinlich ist es Mumps.
Ja, Mumps, was von anderen Amerikanern oder Europäern nach Norden geschleppt wurde, sich dann unter den Inukuit ausgebreitet hat und jetzt eben die kleine Hütte in ITA erreicht.
Und so sitzen die Amerikaner zusammen mit den Inukuit im Basislager, warten, bis das Wetter besser wird und bis sich Egg und Green erholt haben.
Im März scheint sich die Lage zu bessern. Endlich wagen sie den finalen Vorstoß hin zu diesem unbekannten letzten Land in der Arktis.
Mittwoch, 11. März. Haben das Camp um etwa 1 Uhr verlassen. Ein starker Wind blies uns entgegen, als wir loszogen. Der Schneesturm raubt uns fast die Sicht. Alles läuft gut. Nur mein Hundeteam scheint etwas zu langsam zu sein. Wir gruben uns früh ein, Green, die Eskimos und ich in einem Iglu. Minus 45 Grad. Habe einen Raben am Himmel fliegen sehen.
Die Schlitten rasen schnell, fast geräuschlos über das Eis. Nur gelegentlich tönt ein kurzes Huck, Huck durch den Sturm. Das Kommando für die Hunde, schneller zu laufen. Eggs Schlitten bildet die Nachhut. Es ist bitterkalt. Abends zeigen die Inukuit den Amerikanern, wie man Iglus baut. Schon bald schlafen fast alle Expeditionsteilnehmer lieber in den praktischen Schneehäusern statt im deutlich weniger warmen Zelt. Wenn das Flackern der Kocher die kleinen Kuppeln von innen erleuchtet und sich mit dem Zwielicht der tiefstehenden Sonne vermischt, fühlt es sich fast so an wie ein großes, romantisches Abenteuer.
Die 10 Männer erreichen ihr erstes Lebensmitteldepot. Green entdeckt eine Dose Schokolade und freut sich wie ein Kind. Mit vollbeladenen Schlitten ziehen sie weiter, immer tiefer ins gebirgige Inland von Ellesmere Island, östlich des Hayes-Sundes. Sie passieren riesige, U-förmige Schluchten, die von Jahrtausenden alten Gletschern in das Gestein geschnitten wurden. An den Felswänden zeichnen sich die Umrisse von urzeitlichen Muscheln und Blättern ab. Egg lässt seine Blicke ehrfürchtig über die Fossilien gleiten, während die Schlitten leise durch den Eiscanyon ziehen.
Irgendwas ist merkwürdig. Seit heute Vormittag ziehen die Hunde wie wild an ihren Geschirr. Egg spürt einen stechenden Schmerz im Fuß und stöhnt zischend. Der Klang hallt in der Schlucht umher wie ein Geist. Mac dreht sich nervös um. Ihr Anführer wirkt besorgt. Da öffnet sich das Terrain und Schnee peitscht ihnen ins Gesicht. Egg reibt sich die Augen und blinzelt in den Nebel. Eine riesige Wand aus Eis erhebt sich fast senkrecht vor ihnen aus dem Boden. Der Breitstadtgletscher. Max größter Albtraum.
Nur die Inukuit scheint die Wand aus Eis nicht zu schocken. Ruhig stehen sie vor dem Gletscher und sprechen leise miteinander. Piukatuk schnappt sich eine Eisaxt und schlägt eine Treppenstufe hinein. Zwei weitere Inukuit greifen sich Werkzeuge und schon bald wächst eine Leiter aus Eis an der weißen Wand empor. Mac, Egg und Green stehen mit offenen Mündern da. Erst als Piukatuk sie zur Eile antreibt, lösen sie sich aus ihrem Erstaunen. Ladung für Ladung hieven sie ihre Ausrüstung die steilen Stufen hinauf. Doch während Mac wieder optimistisch nach Norden schaut, wird Egg immer schwächer. Jetzt, auf der Spitze des Gletschers, spürt der Geologe, dass er nicht mehr lange weitergehen kann.
Mittwoch, 18. März. Zwei Männer haben uns verlassen, um nach Ita zurückzugehen. Der Rest von uns bekommt die übrig gebliebene Schlittenlast. Meine beiden Beine und all meine Finger sind gleichmäßig gefroren, aber nicht stark genug, um mich davon abzuhalten, weiterzugehen. Mein Hundeteam ist schwach. Ich fürchte, es liegt eine harte Zeit vor mir. Donnerstag, 19. März. Schweres Ziehen über die Gletscherhänge. brüchige Schneekrusten. Sehr harter Tag für mich. Hab erfrorene Füße.
Soll recht behalten. Doch nicht nur für ihn steht eine harte Zeit bevor. Denn die Gruppe wird immer kleiner. Minik, ihr Übersetzer, und Tautsjanak, einer der erfahrensten Inukuit, wollen nicht mehr weiter. Sie wissen, dass die Reise von hier an nur noch beschwerlicher wird. Und so ziehen sie im dichter werdenden Nebel davon.
Und auch Egg muss schließlich umkehren. Mit erfrorenen Füßen kann man keine Arktis-Expedition bestreiten. Zusammen mit den Ältesten der Inukuit begibt er sich auf den beschwerlichen Rückweg. Ab jetzt liegt das Schicksal von Kwakalent in den Händen von Meg, Gwyn, Itokusuk und Piukatuk.
Samstag, 28. März. Um 8:30 haben Kaiutak und ich die Gruppe mit 18 Hunden verlassen. Alle sind furchtbar schwach. Wir sind viel zu schwer beladen.
Wie es Meg, Gwyn, Itokusuk und Piukatuk ergeht, das haben wir ja schon im Intro gehört. Aber am Ende sollten die beiden Inukuit recht behalten. Ole, kannst du dich noch dran erinnern, was, ich glaube es war Piukatuk, zu Meg sagt, als Meg das Fernglas sich vors Gesicht hält und die schneebedeckten Berge und die Täler und die Küsten sieht von Crookerland?
Ja, er hat Nebel gesagt, also er hat Puyok gesagt.
Und er soll recht behalten. Denn das, was Meg dort durch das Fernglas sieht, ist eine optische Täuschung. Crookerland existiert nicht.
Das heißt, die Entdeckung von Peewee gibt es überhaupt nicht.
Alle Berechnungen, die von Wissenschaftlern oder Mythologen angestellt wurden, sind falsch.
Egg ist jetzt richtig am Kämpfen auf dem Rückweg. Und während er sich zurückzieht, kämpfen Meg, Gwyn und die Inukuit ganz vorne um ihr Überleben.
Denn sie stehen jetzt vor dem Nichts. Sie stehen mitten auf dem Packeis, über 100 Kilometer vom Festland entfernt. Es wird immer wärmer und sie müssen jetzt ganz schnell nach Hause mit leeren Händen.
Wie diese Geschichte zu Ende geht und was eigentlich dieser Mordfall am Ende bedeutet und natürlich auch, wie der sich auf dieser Expedition ereignet, darüber sprechen wir nächste Woche. Ich glaube, es wird ein bisschen chaotisch bei uns die nächsten Wochen. Seht uns das auf jeden Fall nach. Aber ich kann euch versprechen, es kommen mehr Folgen, als wir je produziert haben, weil wir jetzt zu Weihnachten noch ein bisschen was raushauen müssen. Wir können schon mal spoilern. Weihnachten machen wir eine eigene Folge. Dann machen wir nochmal so einen kleinen...
Ich würde hier gar nichts spoilern.
Ach so, okay.
Ich finde das
immer
gefährlich.
Wenn wir spoilern, machen wir die nicht. Ja,
das ist ein Rumjinxen hier.
Es ist ein Rumjinxen. Genau, checkt auf jeden Fall Spotify, Audible, Apple Podcasts, whatever, wo auch immer ihr hört, ein bisschen öfter. Wenn ihr Bock auf ein bisschen Wild und Fremd in der Weihnachtspause habt, es wird auf jeden Fall öfter als jede Woche eine Folge kommen. Ich glaube, das kann ich spoilern, oder?
Ja, das können wir vielleicht sagen.
Togo hat ganz böse geguckt.
Und wir müssen natürlich, wie immer ihr kennt's, auch nochmal ganz dick Danke sagen. Und zwar als erstes an Svenja und Raphael Jäger von werkzeug-garten.de, die uns hier seit echt fast einem Jahr, ich glaube, wir haben uns im Anfang Frühling kennengelernt und dann auch relativ schnell zusammengefunden, unterstützen mit einem Sponsoring. Vielen, vielen Dank, wenn ihr Bock habt, euren Garten abzufreshen. Vielleicht nicht jetzt im Winter, aber schon mal ein bisschen investieren wollt in den Frühling, dann schaut doch mal auf werkzeug-garten.de vorbei.
Ihr findet bei werkzeug-garten.de alles, was euer großes Gartenherz erfreuen wird. Bauwerkzeug, Gartenwerkzeug und Forstwerkzeug und viel, viel, viel mehr. Immer mit den passenden Ersatzteilen. Checkt die Seite unbedingt aus.
Es ist auch High-Quality-Stuff. Natürlich kann man auf Amazon gehen und irgendwas bestellen, so was da direkt angezeigt wird.
Dann versuch mal Ersatzteile zu bekommen. Das ist mir neulich aufgefallen bei Amazon. Du musst nachbestellen. So,
du musst das ganze Ding
nachholen. Ich habe eine Abdeckung von einem Kopfhörer verloren. Ich nicht mehr wiederholen.
Stimmt, du sagst immer, man kann Ersatzteile bestellen und ich finde das immer so ein bisschen unnötig, aber du hast recht, das ist voll gut.
Weil sonst, ich habe diese Kopfhörer, also ich benutze die nicht und ich habe die jetzt auch nicht in den Müll geschmissen, aber ich kann die nicht benutzen gerade, weil es so kacke ist.
Und es tut so weh, dann nochmal ein komplett neues Produkt zu bestellen.
Ja, komplett. Und also, das ist ja auch kacke für die Umwelt, wenn ich die ganze Zeit meine Kopfhörer wegschmeiße, nur weil ich einen Teil verloren habe, dass ich nicht austauschen kann.
Also, wenn ihr was Gutes für die Umwelt tut, dann kauft euch hochwertige Produkte. Und wenn ihr hochwertige Gartenprodukte wollt, dann schaut auf werkzeug-garten.de vorbei.
Lieben Dank, dass ihr die Folge bis hierhin gehört habt, auch mit Werbung. Shoutout geht raus, wirklich, es hilft uns immer, wenn ihr auch die Werbung mithört.
Wenn ihr die Werbung nicht mithören wollt, dann könnt ihr uns auch gerne auf Steady unterstützen.
Yes, sir.
Einfach mal vorbeischauen, schaut in unsere Shownotes und ich glaube, da müssen wir auch nochmal dick Danke sagen.
Danke an alle, die uns auf Steady unterstützen, ganz egal, welches Paket ihr gewählt habt. Ihr unterstützt uns finanziell wahnsinnig bei den Folgen. Ohne euch würde es Wild und Fremd nicht mehr geben. Ich glaube, da kann ich mich festlegen.
Ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an unsere Outlaws. Die da wären:
Leander Molitor,
Oliver von Seelen,
Familie Schwarz,
Marc Rustemeyer,
Simone Lersch,
Sandrine May,
Sandra Frese,
Sabine Friedel,
Reglindes Müller-Adams,
Nico Grundhöfer,
Nicole Kuhlemann,
Marie-Louise Guttmann,
Luke Hesselbart,
Luisa Schachtner,
Lippi Pankstrumpf,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Georg S.,
Dennis Beckmann,
Daniel Eitz,
Daniel Wiss,
Christiane Reusch,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder und dazwischen vielleicht auch. So viel darf ich spoilern. Darf ich so viel spoilern?
Du darfst spoilern und erstmal wünschen wir euch schöne Feiertage, falls ihr diese Folge aktuell hört.
Das wäre Shoutout, wenn ihr macht, dann genießt Weihnachten auf jeden Fall.
Es ist wunderschön. Wir haben auch viel Arbeit zu tun. Aber ich bin trotzdem
wirklich
gerne.
Wir gehen nicht mehr in Urlaub, wir gehen in Arbeitsurlaub. Das ist wirklich so.
Ich komme nach Hildesheim und arbeite eigentlich durch. Ihr Lieben, macht es gut. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin.